Herzlich willkommen zu Episode 25 von TMBT. Wir beschäftigen uns heute mit Klavierlernen in Mixed Reality, mit DJ-Apps natürlich auch und werfen auch einen Blick auf die ersten Versuche, um SteamVR und Spiele auf die Vision Pro zu bekommen. Und mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise Magazin Mac and I und freue mich dafür, heute nochmal Jan Wöbbeking als Gast begrüßen zu dürfen. Hi Jan.
Ja, hallo, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Ja, sehr schön. Du hast ja auch fleißig Klavierspielen geübt und sehr viele verschiedene Sachen auch gerade auch mit der Vision Pro und auch mit der Quest nochmal ausprobiert. Vielleicht fangen wir mit den Klavier-Apps an. Was ist denn da erstmal das Basiskonzept? Du nimmst einfach die Brille als Mixed-Reality-Gerät und lässt dir dann so eine kleine Ansicht über das Klavier projizieren oder wie funktioniert so dieser Grundaufbau, um dich da ins Klavier mit Hilfe der Brille einzuführen?
Ja, das Versprechen bei vielen dieser Apps für Apple Vision Pro und Quest 3 ist ja immer, dass man relativ einfach Klavier lernen kann, ohne sich wirklich so tief in die Musiktheorie zu vertiefen, sondern einfach durch das Schauen auf die Finger und dann gleiten wie in Musikspielen wie Rockband oder Guitar Hero quasi die Noten herbei und man muss dann quasi wie beim Malen nach Zahlen drückt man dann die Tasten.
Ja.
Und da werden jetzt bestimmt so viele Leute, die Klavier spielen, auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil im Klavierunterricht lernt man ja möglichst nicht auf die Finger gucken.
Ja.
Was das Ganze natürlich von vornherein schon so ein bisschen, also manche würden sagen, vielleicht überflüssig machen, aber andererseits ist es halt auch so, habe ich dann gemerkt, dass es durch diesen Musikspielcharakter ist es irgendwie ein schönes Mischding, ne, aus Klavierspielen lernen. Also man prägt sich die Stücke ja auch ein. Und halt auch, ja, einfach, dass man mehr Ansporn hat als im Klavierunterricht, weil man einfach höhere Punktzahlen erreichen möchte, wie in einem Musikspiel. Und bevor ich jetzt wirklich so in die Tiefe gehe, kann ich ja vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt ist und wie das funktioniert.
Und vielleicht noch vorneweg, du bist aber auch jemand, der in seinem Leben schon mal klassischen Klavierunterricht hatte. Habe ich das richtig rausgelesen?
Ja, genau. In der Jugend habe ich mal ein bisschen Klavierunterricht gehabt. So ein halbes Jahr war das ungefähr, meine ich.
Und
ja, war dann irgendwann mir auch zu langweilig. Da habe ich auch gemerkt, ja, irgendwie macht mir das jetzt viel mehr Spaß.
Ja, interessant. Ja.
Einfach durch diesen Gamification-Charakter,
ne?
Das hat dann sofort bei mir angeschlagen als Spieler. Und auch, weil ich die Stücke halt je nach App, ne, also die Apps dann mit einer größeren Auswahl, du kannst ja auch eigene MIDI-Stücke oft importieren, zumindest bei vielen der Quest 3-Apps. Und dann kannst du halt einfach viel mehr nach deinem Geschmack gehen, ne, was du spielen möchtest, als wenn dir jetzt der echte Klavierlehrer das vorgibt.
Genau. Ja, dann erzähl mal kurz zu den verschiedenen Apps, was der Markt im Moment denn so hergibt überhaupt für Quest und auch für die Vision Pro.
Ja, also der Klassiker in dem Bereich ist ganz klar Piano Vision. Das ist für die Quest 3 von Zaar Apps und das ist auch sehr günstig, wenn man so guckt. Wir haben uns ja vor einiger Zeit auf Heise Plus auch mal Piano Apps für iOS und Android angeschaut und da hat man oft relativ teure Abo-Modelle. Und dadurch, dass es in Mixed Reality noch so neu ist, ja, trauen sich die Entwickler wahrscheinlich auch noch nicht so viel Geld dafür zu nehmen. Und Piano Vision ist aber dafür schon erstaunlich gut ausgereift und das liegt daran, dass die schon vor ein paar Jahren in den Early Access gestartet sind, so als es mit Mixed Reality losging auf der Quest 2, da noch in Schwarz-Weiß. Und die haben halt dann ganz viele sinnvolle Funktionen hinzugefügt, die in den Menüs alle schon rund um die Tasten eines echten Klaviers oder des Keyboards angeordnet. Und ich kann ja vielleicht mal kurz auch nochmal erklären, wie das funktioniert. Also man setzt sich die VR-Brille oder halt Mixed Reality-Brille auf. Ja, richtet kurz die Tasten ein. Also da erscheint dann so ein Overlay über den Tasten. So quasi virtuelle flache Tasten.
Ja.
Und entweder aus der Tiefe oder aus der Luft fallen dann die Noten runter, wie in einem Musikspiel. Und genau im passenden Moment drückt man sie dann. Ja, und das ist, wie gesagt, Piano Vision ist da wirklich so das Vorzeigebeispiel, weil da alles so gut funktioniert. Und auf der Apple Vision Pro gibt's halt so ein paar kleinere Apps schon, wie Piano Flowing Tiles von Grégoire Lemoulin für 10 Euro. Also es kostet das gleiche wie Piano Vision, ist aber viel minimalistischer. Unter anderem hat man wie auch jetzt zum Beispiel bei Piano Play, Just Play Music von Brian Corrieri. Da hat man keine Verbindungsmöglichkeit zu einem MIDI-Keyboard, was auf der Quest relativ gut ist. Also früher musste man auch noch die Quest 3 wireless mit dem PC verbinden und auf dem PC lief dann halt die Verbindung per USB zum Keyboard. Aber mittlerweile geht das direkt über die Quest und die hat auch zumindest mein Keyboard sofort erkannt Das ist sehr gut umgesetzt.
Da hast du natürlich mit der Vision Pro wenig Chancen im Moment, weil hast halt nichts zum Einstöpseln und Anschließen. Also da musst du ja irgendwie den also wenn es theoretisch irgendwann mal in der Lage sein sollte, da irgendwie MIDI-Geräte anzuschließen.
Ja, stimmt. Da müsste man den Umweg über Streaming sowieso gehen. Ja, und es ist dann auch so, dass eine Überraschung gab es dann auch dabei bei diesem Spielen, weil das funktionierte. Also es ist nicht nur umfangreicher jetzt in Piano Vision als auf der Apple Vision Pro, sondern es funktioniert auch mit dem Handtracking präziser und vor allen Dingen auch, weil es tiefenkorrekt, weil diese ganzen Overlays auf den Tasten tiefenkorrekt dargestellt werden auf der Quest 3. Das heißt, wenn ich mich so ein bisschen, das macht man ja auch mal beim Spielen gerne, rechts und links lehne am Klavier, dann wackelt da kaum etwas hin und her. Und da hat man auf der Apple Vision Pro bei diesen zwei Apps doch schon relativ oft noch, dass man nicht mehr wirklich genau unterscheiden kann, welche Taste das jetzt gemeint war. Das ist dann dadurch deutlich weniger präzise gewesen. Das ist auch so ein Nachteil momentan noch.
Ja, ist interessant, dass da dieser, dass da doch so ein merklicher Unterschied noch vorhanden ist. Wir haben ja vorher schon kurz gesprochen und waren uns nicht ganz klar, was der Auslöser dafür ist, weil da, ob da auch von App- und Entwicklerseite irgendwie noch nachgebessert werden kann oder ob da an der Raumerfassung irgendwie was noch schief ist und nicht ganz so 100% für die Overlays funktioniert, ist noch ein Fragezeichen hinten dran.
Ja, genau.
Was da die Ursache ist, ja.
Da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden, auch wenn es jetzt nicht vielleicht ganz so schlimm ist, wie sich's anhört, weil die meiste Zeit sitzt man halt doch zentral vom Piano und wenn man dann die Kalibrierung erstmal gestartet hat, und das funktioniert nämlich auch bei diesen beiden Apps ganz gut, dann geht's halt doch recht ordentlich und zwar bei Just Play Music am besten, da schaut man einfach, das ist dann wieder ein Vorteil durchs Eye-Tracking und so weiter oder auch das Headset-Tracking allgemein. Man schaut halt wirklich so auf, ja, entweder auf die Tischkante oder halt aufs Keyboard oder aufs Klavier, auf die Klaviatur und macht dann einfach die Pinch-Geste, wenn es richtig sitzt über den echten Tasten und dann kann man es auch noch festhalten mit den Fingern und ein bisschen zurechtschieben. Das ist echt auch, das ist immerhin sehr schön gemacht. Das funktioniert auch in beiden Apps ähnlich. Und da zeigt sich dann aber auch wieder, dass nicht einfach unbedingt besser sein muss, weil zum Beispiel in Piano Vision auf der Quest 3 da hat man dann halt wirklich ganz toll angeordnete Menüs, wo man dann mit so ganz vielen feinen Einstellungen rotieren, auseinanderziehen, ja, in alle Richtungen bewegen kann. Und da hat man dann wirklich die höchste Präzision noch.
Hast du schon was gehört, ob Piano Vision oder der Entwickler von Piano Vision die Interesse daran haben, das auch Richtung Vision OS oder Vision Pro zu bringen, ihre App? Weil wenn der Markt scheint ja da zu sein und das wäre ja vom preislich her sind die ja offensichtlich, können sie da ja wahrscheinlich was abgraben, gerade weil sie so umfangreich schon als Tool vorhanden sind.
Ja, stimmt, das wäre auf jeden Fall spannend, aber da habe ich jetzt noch keine Info, ob es wirklich auch in Arbeit ist, eventuell.
Leider. Ja, gut. Ja, ich meine, wir sehen ja, dass das im Moment wirklich, was Vision OS angeht, eine wirklich sehr, sehr langsame Kiste ist. Also auch die Ankündigungen, also viele von den Ankündigungen, auch spieleseitig, die kamen von Demio und so weiter, auf die warten wir ja praktisch noch. Also da ist ja noch relativ wenig passiert und es bewegt sich im Moment auch relativ wenig, was Apps für die Vision Pro angeht. Nachdem halt so der erste Startschwall in den App Store kam, danach ist es jetzt sehr zäh geworden. Und eigentlich sollte man hoffen und meinen, dass Apple da ein bisschen unter die Arme greift und vielleicht Entwicklern etwas Anreize setzt, da ihr Zeug auch schneller auf Vision OS zu bringen.
Ja, stimmt. Da springen jetzt andere so ein bisschen in diese Lücke, wie zum Beispiel Piano Just Play Music, was dann auch, also Freemium zieht einen dann kostenlos natürlich erstmal an und dann nimmt dieses Programm aber zum Beispiel $5 im Monat oder $30 im Jahr im Abo. Obwohl es momentan noch überhaupt keine Premium-Funktion gibt, die werden dann versprochen, es gibt halt irgendwann welche.
Ah ja, okay. Ja.
Das ist ja auch noch ziemlich am Anfang.
Ja, aber es ist faszinierend, das, weil du hast ja am Anfang gesagt, dass halt das Abo-Modell in den Klavierlern-Apps sonst auf iOS und Android natürlich voll angekommen ist, wie ja so insgesamt das Abo-Modell schon so weit angekommen ist. Und das fand ich interessant, dass in den Mixed-Reality-Apps das Abo-Modell nur so eine kleine Rolle gespielt hat im Moment, wo man ja, also offensichtlich trauen sich die Entwickler da noch nicht oder die meisten sich da noch nicht auf dieses Modell zu setzen, weil vielleicht auch die Kundschaft zu klein ist bis im Moment, ja.
Und was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist auch, das habe ich nämlich auch noch ausprobiert im Rahmen dieses Tests, das war Piano Master. Das war so eine Ausnahme-App, weil das war noch komplett in VR. Und das ist halt ein echter Kurs, wo man das Spiel nach Noten lernt, den Fingersatz richtig. Also all das, wo ich mir eigentlich in den anderen Apps dachte, ja, wie soll ich jetzt, weil es ist so lange schon her gewesen, ne, dass ich mal Klavier gespielt habe. Und da dachte ich mir, Mensch, wie setze ich jetzt eigentlich noch die Finger richtig, greife richtig um? Und all das macht dieser Pianomaster, das ist wie ein interaktiver Kurs, der ist ganz toll umgesetzt. Mhm. Technisch halt ziemlich voller Macken. Also man spielt auf einem virtuellen Keyboard, das auch wild rumklimpert.
Ja.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt habe, der ist halt für Quest 3.
Der ist, ne, nur für die Quest, ja, ja.
Genau. Und da wäre es einfach cool, wenn dieser Entwickler das Potenzial erkennen würde und dann einfach einen Mixed Reality Nachfolger dafür entwickeln würde. Weil einfach sogar mit dieser fehlerhaften, also mit der überempfindlichen Klaviatur, es ist einfach so viel besser, wenn ich oben dem Lehrer zugucke und selbst unten die Tasten dazu drücken kann. Einfach, weil man sich dann, ja, die Lerninhalte viel direkter einprägt und auch so ins Muskelgedächtnis bekommt.
Ja.
Du hast, also das ist auch eine schöne Kombination. Du hast halt die Noten, du hast die Videos vom Lehrer, du hast diverse Texterklärungen, du kannst selber spielen. Und wenn man sich das noch vorstellt, alles richtig anordnen könnte an einem echten Klavier, das wäre echt genial.
Ja, es ist komisch, dass diese Kombination im Moment noch fehlt. Also, dass alle Mixed Reality Spiele auf dieses, eher eben, also eben auf dieses Spielprinzip gehen und die Noten, ja, anstatt halt das Basis-Lernprinzip eigentlich in den Vordergrund
zu stellen. Ja, stimmt, stimmt. So gesehen ist das nämlich, war das eigentlich am, das war fürs Lernen am besten umgesetzt eben.
Aber das habe ich auch ein bisschen, also das kann man auch ein bisschen aus deinem Fazit, glaube ich, rauslesen, dass das letztlich so, also dass du auf der einen Seite eben viel Spaß hattest mit den Klavier-Apps, die eben diesen spielerischen Moment hatten und das natürlich auch eine Motivation ist oder ein Spaß sein kann, eben spielerisch halt wieder Zugang zum Klavierspielen zu finden.
Ja, genau.
Aber da wahrscheinlich dann echt die Grundlage ist zu sagen, okay, du musst halt in deinem Leben zumindest irgendwann vielleicht auch schon mal ein bisschen wenigstens klassisch Klavier gespielt. Also wenn du jetzt dich von null auf als jemand hinsetzen würdest, der noch nie in seinem Leben ein Klavier wirklich unter den Fingern gehabt hat und vor sich gehabt hat, dann wirst du wahrscheinlich, also außer vielleicht mit Pianomaster dann als Einstieg, wirst du ja sonst nicht weit kommen oder machst halt mit den Spielen irgendwie dann nur so wilde Sachen. Ich meine, bei Guitar Hero lernst du ja auch nicht wirklich Gitarre spielen. Also ich weiß nicht, ob vielleicht jemand da rausgeht und plötzlich Gitarre spielen kann.
Zumal, wenn du gar keine Vorerfahrung hast, prägst du dir ja vielleicht auch an die falschen Bewegungen ein. Ne? Das kenne ich ja so vom, wenn man erst angefangen hat, mit zwei Fingern zu tippen und dann auf 10 Finger umsteigt, dann ist es so schwer, da erstmal schneller zu werden.
Ja.
Als mit einem alten, bekannten System.
Das sollten irgendwie Klavierlehrer oder Klavierlehrerinnen zuhören, die werden sich wahrscheinlich wirklich die Hände über den Kopf schlagen und sagen, bitte nicht so anfangen zu lernen und zu spielen, weil dann das ist sehr schwierig natürlich, sowas dann später wieder zu korrigieren oder umzustellen. Aber ich glaube, den Spaß daran zu finden, ist schon ein wichtiges Kriterium, weil ich habe als Kind auch mal Keyboardstunden gehabt oder Klavierstunden, ist eigentlich, war sehr, sehr identisch. Und ich weiß auch, dass mein Motivationsproblem auch an dem mangelnden Spaßfaktor halt lag und ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich in dem Alter irgendwie einen spielerischeren Zugang dazu bekommen hätte, dass ich deutlich mehr Motivation vielleicht auch langfristig entwickelt hat. Das weiß man ja dann nicht, wann es praktisch kippt dazu, dass man es wirklich zu einer Gewohnheit macht und halt wirklich dauerhaft dann auch dran bleibt und durch die Fortschritte dann halt irgendwie auch den Reiz hat, weiterzumachen.
Ja.
Ja, hast du noch irgendwas, was so bei den Klavier-Apps, was dich überrascht hat oder was du irgendwie sagst, das war besonders interessant bei dem Test und dem Ausprobieren der verschiedenen Plattformen und Apps?
Also so auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein, was, ja. Also,
aber du würdest es schon empfehlen für jemanden,
Doch, stimmt. Eine Sache war noch interessant, nämlich auch, weil als ich zum Beispiel mit DJ angefangen habe auf der Apple Vision Pro, also DJ ist eine App, die halt eine ganz einfache Anbindung an Streamingdienste hat und ja, eine ganz einfache Oberfläche. Und da hatte ich eine relativ starke Latenz zu Beginn gespürt, als ich jetzt den Apple Vision Pro, meinen ersten Apple Vision Pro Artikel geschrieben habe. Mir kommt das so vor, ich habe es eben nochmal angemacht, als wäre die mittlerweile geringer geworden. Also jetzt ist das schon so wie auf einem günstigen Hercules DJ Controller ungefähr, kann man das vergleichen an Windows. Also es ist schon halbwegs brauchbar mittlerweile. Aber trotzdem halt nicht so präzise, wie man sich es eigentlich wünscht, um halt wirklich ohne Latenz Cuts zu machen und ähnliches. Oder sogar zu scratchen, das geht natürlich da besonders schwer. Aber da war es halt so, dass diese kleinen Bewegungen auf den Tasten, da macht die Latenz relativ wenig Probleme irgendwie, hatte ich den Eindruck. im Gegensatz zu einem großen, also der DJ-Controller ist natürlich auch übertrieben groß in dieser App, wo man dann große ausladende Bewegungen macht mit dem Arm.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt, weil mit diesen DJ-Apps hast du ja auch parallel jetzt Erfahrungen gesammelt, und abgesehen von dieser Latenzgeschichte, wie ist denn da der Stand im Moment am Angebot und Ausgeklügeltheit dieser Apps?
Ja.
Also, wie weit bist du gekommen damit, sagen wir es mal so?
Ja, also ich habe mir jetzt auch noch neulich einen FLX10 endlich bekommen von Pioneer, der ständig ausverkauft war, obwohl er jetzt auch schon fast ein Jahr erhältlich ist. Das ist halt so ein relativ fortgeschrittener DJ-Controller, an dem man dann auch die Plattenspieler anschließt. Und ja, da ist es so, da habe ich dann natürlich gleich mal versucht, auch mit einem MacBook mich zu verbinden. Und das war auch ein sehr seltsames Erlebnis, weil einerseits ist es unheimlich genial, wenn man halt diesen gigantischen Bildschirm vor sich hat,
ja,
mit dem Playlist-Browser und den ganzen Menüpunkten, die halt alle schön groß dargestellt werden, und halt auch viel, viel mehr, als wenn ich jetzt diesen kleinen MacBook-Bildschirm vor mir habe. Also dafür besteht auch riesiges Potenzial. Aber dann die Durchsicht, die war dann doch mir wieder zu, ich glaube, da liegt's auch so ein bisschen am OLED-Bildschirm, ne, dass sie so ein bisschen verschmiert. Und einfach, dass die Beschriftungen so klein sind auf einem echten DJ-Controller. Also ich habe das dann auch miteinander kombiniert, ne? Also eigentlich das Programm genutzt auf dem Mac, dann die Sicht daraus gespiegelt in die Apple Vision Pro und gleichzeitig den Controller, der war ja mit dem Mac verbunden dann. Und ja, das ist einfach zu anstrengend auf Dauer für die Augen, auf diesen Controller zu schauen. Es funktioniert.
Ja.
Und ich denke mal so, wenn man die Funktionen, ich habe den halt jetzt neu, den Controller, das heißt, ich will den eigentlich erstmal lernen, welche Funktionen sind wo genau, dass ich die dann irgendwann auch blind vielleicht bedienen kann, dann geht's bestimmt besser. Aber erstmal ist es knifflig, weil ich wirklich nach einer Viertelstunde, da brannten mir richtig, also nicht wirklich die Augen gebrannt, sie waren auf jeden Fall schon sehr angestrengt, ne, weil ich noch nie so intensiv immer in die reale Welt schauen musste, auf kleine Knöpfchen und Fader und so weiter und Effekt-Buttons.
Ja, dafür sind die physischen Elemente zu klein, um sie praktisch den Pass-Through-Modus dauerhaft
zu fixieren. Ja, genau. Die Pass-Through-Auflösung wahrscheinlich an sich, ne? Also an dem Bildschirm selbst wird es ja nicht liegen.
Ja.
Dazu ist die Bildqualität ja bestimmt gut genug, der Apple Vision Pro, mit der hohen Auflösung und der Optik auch.
Ja.
Aber diese Geschichte, ne? Da ist dann auch noch Potenzial vorhanden, dass man diesen Pass-Through noch weiter verbessert in der Qualität und halt auch, ja gut, ich glaube nicht, dass Apple von OLED weggehen würde, aber da hätte man halt auch noch weniger verschmieren zum Beispiel. Aber dann hat man halt für diese, ich glaube, Apple setzt ja so stark auf diese ganzen Einsatzzwecke, wie Filme zu schauen und Unterhaltungsmedien einfach so im Sitzen, und da bewegt man sich ja nicht so stark.
Ja.
Deswegen denke ich, werden die da auch erstmal bei OLED bleiben.
Ja.
Ja, das ist ja auch schön, ne? Mit dem schönen
Farben. Ja, es ist klar, Kontrast. Genau. Ja, also es ist interessant, dass sie das Nachziehen ist ja wirklich in dem Pass-Through-Modus ist, was auf jeden Fall irritierend ist. Und ich vermute, dass sie da vielleicht auch schon noch ein bisschen nachsteuern können, natürlich im Lauf der Zeit und hoffentlich da mehr rausholen können. Aber das ist halt, klar, ist halt immer so ein Basisproblem, oder irgendwie, wo setzt du halt, also wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab ja Riesenvergleiche, wo Leute irgendwie so die Schärfe praktisch, die Bildschärfe verglichen haben zwischen der Vision Pro und der Quest 3. Und das ist, da hast du auch gesehen, dass Apple so ein bisschen dazu tendiert, halt kleinere Elemente halt unscharf zu zeichnen, eher um halt damit praktisch zu ein bisschen auszutünchen, das oder so ein bisschen zu übertünchen, dass halt die Sachen an einem gewissen Punkt halt, ja, dass du halt qualitativ runtergehst, die Sachen. Und ich glaube, da ist auch einfach viel Erfahrungsarbeit gefragt im Laufe der Zeit, wie sie da irgendwie nachbessern und das irgendwie anpassen, so dass es optimal ist. Also, und da hat man jetzt auch schon gemerkt, auch was die Schärfe zum Beispiel von dem Virtual Display, also von dem Mac-Display, was du einblendest, angeht, dass sie ja da auch schon nachgebessert haben mit VisionOS 1.1. Also da ist offensichtlich, ist da auch softwareseitig noch viel zu drehen, glaube ich, bei Apple.
Ja, und was zum Beispiel für mich ideal wäre, momentan jetzt mit dem neuen Controller, wäre eigentlich, es gibt genau das Programm für Leute wie mich, die da einsteigen wollen damit, auch jetzt in Rekordbox zum Beispiel. Ich bin von Virtual DJ auf Rekordbox umgestiegen, weil Rekordbox ist halt auch mittlerweile einfach der Club-Standard mit Pioneer-Hardware. Und das macht also Sinn, damit zu üben. Und wenn man irgendwo im Club auflegt, dann hat man die ganzen Bedienungen schon intus. Und dafür gibt es nämlich einen wunderbaren, zumindest der Bewertung nach, das will ich auch mal ausprobieren, da gibt es Tribe XR und eine DJ Academy nennen die das auch. Das heißt, das ist auch ein sehr gut bewertetes virtuelles Lehrprogramm. Und kostenpflichtig auch im Abo, aber es scheint sich zu lohnen. Und da ist es so, dass man halt virtuelle Versionen der echten Controller vor sich hat.
Ah,
die sind ja,
okay,
teilweise auch relativ teuer. Also jetzt zum Beispiel der FLX 10 hier, der liegt allein schon so bei 1600, glaube ich, um den Dreh. Hm. Und die echte Club-Hardware ist noch teurer, wenn man einzelne Player und Mischpulte sich hinstellt. Oder halt Profi-Controller. Und die kann man dann halt virtuell nutzen. Und viele VR-DJs, sogenannte, vor allen Dingen in Japan ist das beliebt, die benutzen das dann auch schon in, ja, VR-Chat oder anderen Social-Apps, dass die einfach in virtuellen Clubs auflegen damit. Das hat sich so ein bisschen während der Pandemie entwickelt.
Ja.
Deswegen ist das auch sehr spannend, ne, weil man da mit virtueller Hardware quasi virtuellen Club auflegen kann.
Ja, aber bietet sich natürlich an, die Kombination dann wirklich, da wirklich die virtuellen Welten zusammenzuführen und halt das komplette Szenario dann halt in den virtuellen Club auch zu verlegen.
Ja, und dadurch, dass es halt eine Simulation ist, hat man dann hinterher auch kein Problem, an einem echten Mixer zu spielen. Ja. Also das ist halt dann ein Vorteil. Und das gibt's zum Beispiel auch für SteamVR und für Quest 3. Und da habe ich mal den Entwickler gefragt, da gibt es gute Nachrichten auch für die Apple Vision Pro, weil der Community Manager hat mir die Auskunft gegeben, dass, also er sagte, wir planen einen Auftritt auf der Apple Vision Pro, obwohl wir uns noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, sodass es schwer ist, über die genaue Art oder den Zeitpunkt zu spekulieren.
Okay.
Es ist ein ziemlich anderes Erlebnis für die Nutzer, daher wollen wir es an die neuen Funktionen und Technologien anpassen, statt sofort direkt zu portieren. Und ich habe ihn auch nochmal auf die Handtracking-Steuerung angesprochen und er meint, ja, da wird es interessant, wie die Handsteuerung funktionieren wird, weil die Apple Vision Pro eben am stärksten mit der Blick- und Pinch-Bewegung ist und eher als bei präzisen Handbewegungen. Das hat er so eingeschätzt, aber die sind halt selbst noch am Experimentieren, wie sie das, weil ein direkter Port ist wohl knifflig in dem Fall.
Kann ich mir vorstellen, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied dann, wenn du dich halt komplett auf die, und das sehen wir ja im Moment insgesamt, nicht nur bei DJ-Software, sondern insgesamt, dass die ganzen Entwicklerbranche, die halt sich überhaupt auf den Bereich spezialisiert hat, damit irgendwie kämpft und diese Herausforderung halt mit dem Augentracking und mit Augen- und Handtracking halt sinnvoll umzugehen und dann halt bestehende Sachen halt da auch hinzubekommen, dass die halt mit der Eingabe funktionieren. Es ist ja, Apple hat ja jetzt gerade auch für WebXR auch sein Augen- und Handtracking praktisch geöffnet, so dass du halt in diesen Web-VR-Welten letztlich auch halt mit Augen- und Handsteuerung agieren kannst, weil die sind ja im Moment auch alle praktisch auf Controller oder auf Handcontroller ausgelegt. Und da hast du ja auch noch so einen totalen Bruch, der meistens halt nicht funktioniert. Und dann am Schluss bleibt jetzt natürlich, liegt es natürlich in der Hand der Entwickler, das natürlich auch entsprechend zu unterstützen und umzusetzen. Und wir werden sehen, wie hoch die Motivation ist, weil nach wie vor natürlich die Zahl der Vision Pros in freier Wildbahn wird ja immer noch sehr überschaubar sein insgesamt. Ja. Bis jetzt mal irgendwie dann weitere Länder auch mit an den Start gehen. Du hast eben auch schon Steam VR erwähnt. Steam VR ist ja eine Riesenkiste im VR-Bereich natürlich, weil du die Möglichkeit hast, halt deine PC-Spiele im Headset zu spielen. Und das wäre ja eigentlich auch eine Riesenkiste für die Vision Pro, sollte man meinen. Aber Apple selbst hat da jetzt bislang kein spezifisches Interesse oder so gezeigt. Aber natürlich die Community und auch die Entwickler-Community hat da ein Interesse gezeigt und sehr interessant. Auch schon sehr früh daran gearbeitet, Steam VR irgendwie in die Vision Pro zu bekommen. Und jetzt war es tatsächlich mal so weit, dass es eine App gibt, die zumindest über Testflight, also dieses Beta-Verteiltool von Apple, verbreitet wird, anzubieten. Also auch eine quelloffene App, die halt einfach aus der Community oder von, weiß nicht, wie viele Entwickler daran gearbeitet haben. Handvoll sind nicht viele, glaube ich. Und du hast sie ausprobiert, die heißt ALVR, richtig?
Ja, genau. Oh, pardon.
Meint nichts.
Ja, ALVR. Mhm. Ist die App, die es jetzt per Testflight dann direkt gibt auf dem Headset und auf GitHub gibt es dann die Streamer-Software dazu.
Ja.
Wer möchte, kann auch mit einem Open Space Calibrator dann noch seine Controller so ein bisschen dazu kalibrieren oder halt auch einen virtuellen Soundausgang und Eingang einrichten. Und das gibt's schon seit Februar, also den Port von dieser App von einem Entwickler und jetzt hier Max Thomas.
Ja.
Der hat eine überarbeitete Version veröffentlicht, bei der kein Kompilieren des Quellcodes mehr nötig ist auf dem Mac, wie das vorher der Fall war. Und das heißt, ja, da startet man einfach die App, das ist relativ einfach, die man sich halt, wie gesagt, von GitHub holt und richtet das ein bisschen ein. Und da muss man natürlich auch konfigurieren, da gibt es sehr viele Konfigurationsmöglichkeiten. dass man zum Beispiel entweder, ich habe es versucht mit Joy-Cons, wobei der linke ein bisschen störrisch war bei mir, der wollte sich nicht so recht verbinden. Dann habe ich einfach einen Pro-Controller genommen und habe dann verschiedene Spiele damit ausprobiert, wobei ich dann manchmal natürlich die Hände auseinandernehmen musste, weil viele VR-Spiele ja einfach auf von SteamVR ja auf eine zweihändige Bedienung setzen. Deswegen, also eigentlich ist es auch am besten, wenn man Streaming hat, auch funktioniert einigermaßen. Über Wi-Fi 6 schon. Ein Problem ist halt einfach, genau, ich kann ja erstmal aufs Bild zu sprechen kommen. Sogar meine 2080 Ti, die hat das relativ gut gestemmt, als ich Hubris jetzt, das ist so ein Shooter, auf höchsten Einstellungen dann gespielt habe und in der Apple Vision Pro Auflösung. Aber über Wi-Fi 6 hatte man halt mal so ein bisschen, wirkte alles ein bisschen unscharf, man hatte Kompressionsartefakte. Und das ist somit das größte Problem. Vor allen Dingen musst du auch ein bisschen feintunen, dass man wirklich die Datenrate nicht zu hoch schraubt. Sonst hat man wirklich irgendwann totales Stottern. Es kann natürlich sein, besser sein, wenn man dann mit Wi-Fi 6E oder 7, ne, über 5 Gigahertz irgendwie und eine höhere Datenrate dann benutzt.
Ja, wobei da die Vision Pro ja irgendwann auch Schluss ist. Also mit 6E ist ja schon nicht mehr an Bord. Also
ach
da,
ja, stimmt. Ja,
ja, ja, also da fällst du halt dann auch in die, also zumindest 6 Gigahertz Netz kannst du auf der Vision Pro nicht benutzen, aber vielleicht kriegst du, ja, also es ist interessant, dass man da halt dann irgendwann an solche Probleme stößt unter Umständen. Vielleicht noch nur die nochmal vorneweg die Zusatzinformation für jemanden, der SteamVR gar nicht kennt. Die Spiele laufen natürlich, du brauchst, Mindestvoraussetzung ist halt ein Windows-PC auf dem und auch ein möglichst leistungsfähiger Windows-PC oder von mir aus auch ein Laptop, was irgendwie gamingfähig ist. Aber du musst natürlich dort halt SteamVR laufen lassen. Also das ist ja, praktisch das alte klassische Prinzip, dass die Brille dir halt diese VR-Welt zeigt, aber die Rechnung, die Berechnung und alles halt auf einer leistungsfähigen, auf einem klassischen PC halt erfolgt.
Ja, das stimmt. Das Spiel läuft dann ganz normal auf dem PC und es ist aber auch so, dass bei manchen, also beziehungsweise über Steam VR dann das Skeletal Mesh des Handtrackings auch durchgereicht wird. Das heißt, ich konnte dann auch Aperture Handlab spielen. Von Valve. Das Lustige war, also ich habe wirklich erst gestaunt, oh, meine Hände bewegen sich, die Finger bewegen sich, alles funktioniert richtig gut.
Ja.
Lustigerweise kann man auch vorher noch entscheiden, ob man die reale Hand immer eingeblendet und den realen Arm immer eingeblendet haben möchte. Mhm. Was auch irgendwie ein lustiges Erlebnis ist. Dann dahinter war dann relativ gut kalibriert, dann diese, ja, also in dem Fall halt diese Roboterhand oder in Steam VR hatte man diese weißen Handschuhe, ne? Die gingen dann direkt dahinter. Aber zum Beispiel jetzt in Aperture Handlab war es dann so, ich habe auch wirklich gewunken und das hat dann einfach dieser Roboter nicht als Winken akzeptiert und wollte mich schon fast umbringen irgendwann, weil er so wütend wurde. So gesehen hat es halt doch nicht ideal funktioniert, irgendwas stimmte dann nicht, aber zumindest vom Aussehen her ging es dann, wurden die Bewegungen 1:1 umgesetzt.
Ja.
Genau, und ja, das ist halt auch, da war so ein bisschen Gefrickel, ne, bei verschiedenen Spielen. Am einfachsten ist es vermutlich, wenn man ja Titel wie F1 22 oder Rennspiele, Simulationen oder halt auch so, ich habe auch mal erstmal schnell runtergeladen, so ein Arcade-Game Moose Live von Jeff Minter. Und da benutzt man ja auch nur den Controller, weil das einfach ein PC-Spiel mit VR-Unterstützung ist. Und solche Titel, die dürften dann noch am besten mit funktionieren. Bei den anderen ist es dann schon ein bisschen kniffliger, als ich dann den Pro-Controller, der Switch in der Hand hatte, da musste ich dann natürlich ab und zu mal die Hände auseinandernehmen und gucken, wie ich das Ganze dann umsetze, zum Beispiel zu schwimmen in Hubris, dann unter Wasser die Schwimmbewegung trotzdem irgendwie hinzubekommen.
Ja, das ist interessant. Also da würde ich mir, es ist schön, dass das ja überhaupt jetzt funktioniert und das ist halt super Experimentierspaß und Interesse, aber es ist, wir sind natürlich noch weit entfernt von irgendwie einem schönen, nahtlosen Gaming-Erlebnis, was irgendwie mit Steam VR und der Vision Pro, glaube ich, man zusammenbringen kann. Also letztlich ist da eigentlich, muss man sagen, unterm Strich auch Apple gefragt, dass sie da ein bisschen Motivation zeigen. Würde ich mir wünschen, dass sie das tun, aber bis jetzt sieht man relativ wenig aus der Richtung. Aber wir werden hoffentlich bald mehr sehen und hören von Vision OS 2. Jetzt inzwischen hat Apple seine Entwicklerkonferenz angekündigt, die in diesem Jahr wie immer auch im Juni stattfindet. Am 10. Juni geht's los und da kündigt Apple natürlich auch immer seine neuesten Betriebssystemversionen für all die verschiedenen Hardware an. Und da werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach natürlich auch Vision OS 2 sehen. Und insgesamt bin ich gespannt, welche Rolle überhaupt. Ich meine, letztes Jahr war natürlich die Vision Pro war so ein Mittelpunktobjekt, weil sie halt die Hardware auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt haben. Deshalb hat die natürlich die ganze Aufmerksamkeit gefressen. Dieses Jahr vermute ich, dass wir auch wieder viel Aufmerksamkeit zu den anderen Plattformen und natürlich KI-Zeug zurückgeht. Aber mit Vision OS ist es jetzt sehr langsam vorangegangen, seit die Hardware auf dem Markt ist. Und jetzt hoffe ich, dass sie da ein bisschen Gas geben und dass wir halt mal auch sehen, wo Apple jetzt mit Vision OS 2 hin möchte. Und wir hatten vorhin ja kurz schon untereinander gesprochen, wo so unsere Wünsche sind und waren uns, glaube ich, beide recht einig, dass wir vor allem bei der Fensterverwaltung einiges an Fortschritten uns erhoffen würden von Vision OS 2, dass du halt wirklich mit diesen Fenstern, mit dieser Masse an Fenstern, die du ja aufmachen kannst an allen möglichen Orten und Ecken und Enden, mit denen halt sinnvoller hantieren kannst, einen besseren Überblick hast und halt auch Fensterkonfigurationen speichern kannst, was im Moment ja einfach, es geht ja alles verloren, wenn du die Vision Pro neu startest oder in irgendeiner anderen Form halt praktisch unterbrochen wirst in dem, was du tust. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du dir so, wo du sagst, jetzt bei Vision OS 1.1 oder 1.1, also wo müsste Apple mal vorankommen? Was würdest du dir wünschen von Vision OS 2 außer der besseren Fensterverwaltung?
Ja, genau, das war auch meine erste Idee, ne? Dass man wirklich die Fenster an einem zentralen Punkt halt besser und auch persistent dann verwalten kann.
Ja.
Dass man sie halt wirklich immer am passenden Platz hat, so als würde man sich einen Monitor einrichten. Das ist ja dann auch der größte Vorteil oder einer der größten Vorteile daran.
Ja, auch dann könntest du ja auch theoretisch praktisch deine Wohnung halt mit festen digitalen Objekten halt einrichten. Das ist ja so ein Grundkonzept, was halt noch nicht da ist, weil die Fenster halt einfach sich, also dann kannst halt immer an einer festen Stelle, könntest du halt einen Musikplayer zum Beispiel,
ja,
da wo du deine Boxen hast zu Hause, könntest du ein Musikfernsteuerelement anbinden oder irgendwie Albumart einblenden oder sowas. Da könnte man ja wirklich super Sachen machen, aber da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt, glaube ich. Weiß nicht, bin gespannt, ob wir da schon mit Vision OS 2 das sehen.
Meta braucht ja auch eine ganze Weile mit seinen Augments, ne? Mittlerweile, da hoffe ich auch mal, dass das bald für die Quest 3 dann kommt.
Ja.
Das ist ja genau sowas auch, dass man seine Wohnung dann halt im echten Regal stellt man dann virtuelle Objekte, was weiß ich, wie eine Alien-Pflanze oder so.
Ja. Ja, es ist, glaube ich, eine große Herausforderung, diese Verortung im Raum halt wirklich dauerhaft zu verankern und halt da sicherzustellen, dass die halt immer tatsächlich ernsthaft an der exakt selben Stelle bleibt, an der du als Nutzer es halt festgelegt hast. Mhm. Ist sicher kein einfach zu lösendes Problem. Und die Fenster in Vision OS, die machen sich ja schon gut, wenn du sie halt so platzierst, die bleiben ja schon da, wo sie sind. Das hatten wir ja schon ausführlich auch besprochen. Auch wenn man dann die Räume verlässt und irgendwo anders hinfährt und wieder zurückfährt. Die Fenster sind schon noch da. Aber es darf halt nichts dazwischen kommen. Und das ist natürlich im Moment ist es so, dass dir halt deine ganze Konfiguration kann dir ja jederzeit verloren gehen.
Ja. Und dass es ein Detail dann auch halt irgendwann tiefenkorrekt wird, so dass man dann in so Apps wie Piano Vision, falls jemand kommt oder halt in anderen vergleichbaren Apps, dass man dann halt auch wirklich sehr präzise Overlays haben kann, ne? Das ist natürlich auch, wäre eine schöne Sache.
Ja, wir freuen uns und hoffen darauf, dass Vision OS 2 ein bisschen vorangeht, aber muss man sich ja jetzt auch noch plus minus 2 Monate gedulden, bis wir mal sehen, wo die Reise hingeht und dann wird es ja erst wieder eine lange Beta-Phase geben, bis wahrscheinlich Vision OS, wir wissen noch nicht, was Apples Release-Zyklus da ist, die anderen Updates kommen ja alle im Herbst und vermutlich wird Vision OS 2 ähnlich konzipiert sein, sollte man zumindest meinen. Wir werden das sicher weiter begleiten. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an dich, Jan. Wir freuen uns über Feedback an podcast@mac-end-i.de und sind bald wieder da mit einer neuen Folge. Bis dann. Ciao. Ciao, Jan.
Jo, ciao.